Servus zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Sonderfolge unserer kleinen Podcast-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit bei Bergzeit. In der letzten Folge haben wir verschiedene Perspektiven auf den Second-Hand-Markt in der Autobranche gehört und meine Kollegin Jule, die bei Bergzeit CSR-Managerin ist, hatte darin schon mal von einer Spendenaktion erzählt, die wir im Zusammenhang mit unserem Second-Hand-Shop Bergzeit Reuse ins Leben gerufen haben. Für alle unter euch, die die Folge nicht gehört haben, kommen hier die wichtigsten Infos. Wie schon im letzten Jahr spendet Bergzeit für jeden eingesendeten Artikel über Bergzeit Reuse bis Weihnachten 1 Euro an eine Organisation oder einen Verein, die oder der sich aktiv für den Schutz unserer Bergwelt einsetzt. Dabei sind bis zu 10.000 Euro im Topf. Unsere Community, also ihr, wählt, wer die Spende erhält. Im Finale sind der Landesbund für Vogel- und Naturschutz, Wilderness International und Protect Our Winters Germany. Damit euch die Wahl leichter fällt, habe ich mit allen drei Organisationen aus dem Finale kurz gesprochen und Fragen zu deren Entstehung, Projekten und zur Verwendung der finanziellen Mittel gestellt. Also, hört rein, macht euch selber ein Bild und dann ab geht's zur Abstimmung auf reuse.bergzeit.de.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Ja, servus Michael, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Ja, servus, grüß dich.
Michael, magst du dich ganz kurz mal selber vorstellen und vor allem, was du beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz alles machst?
Also ich habe da die Funktion des Alpenreferenten, bin quasi von Berchtesgaden bis Lindau zuständig, was da passiert. Wir haben natürlich ganz viele Leute, die das unterstützen, ob das Kreisgruppen sind, die im Alpenraum tätig sind oder Ehrenamtliche. Und ich habe auch noch eine zweite Funktion, die ist sehr schön. Ich bin Gebietsbetreuer für die Isar zwischen Scharnitz und nördlich von Wolfratshausen. Ein sehr schöner Wildfluss noch und da bin ich sehr viel unterwegs auch.
Also deswegen, es macht auch Sinn, dass du in Garmisch beheimatet bist, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder?
Ja, natürlich. Ist ein bisschen zentral für die ganzen Alpen und wir sitzen oben an der Vogelschutzwarte. Wir haben natürlich viele Vogelthemen und da bietet sich das an, mit den Fachkollegen dann auch Austausch zu haben.
Sehr schön. Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, ihr habt viele Vogelthemen. Magst du aber generell mal einen kurzen Abriss geben? Was macht ihr als Verein eigentlich alles und was ist eure Mission?
Wir haben ja unseren Namen erst vor kurzem erweitert mit Naturschutz. Also früher hießen wir nur Landesbund für Vogelschutz. Und die Fixierung auf die Vögel ist natürlich ein bisschen da, aber wir haben schon ein sehr breites Feld. Also wir sind eigentlich ein Verband für Arten- und Biotopschutz. Da fallen die Fledermäuse rein, da fallen aber auch Insekten mit rein. Und wir sind in Biotopen unterwegs, wir besitzen selber relativ viel Flächen und pflegen dort die Flächen auch. Wir schauen, dass da die Wiesen in Ordnung sind, die Streuwiesen in den Mooren, Bergwiesen. Haben aber auch viele Landwirte, die für uns die Flächen pflegen und die quasi dadurch auch ein bisschen ein Standbein haben für ihre Landwirtschaft, indem sie einfach die Naturschutzbeiträge für solche Flächen dann bekommen.
Und vielleicht nochmal ganz kurzer Sprung zurück zur ersten Frage. Wie kann ich mir dann da so deinen, ja ich sage jetzt mal, Arbeitsalltag in dem Kontext vorstellen?
Ich bin Gott sei Dank noch viel in Projekte eingebunden. Also ich darf selber auch noch mal rausgehen, einen Steinadler kartieren oder ein Zitronenzeisig und bin natürlich dann auch viel mit Koordination beschäftigt, auch schauen, dass die Projekte laufen, dass Mittel dafür auch reinkommen. Naturschutz bezahlt sich nicht ganz von allein und wir sind ein Verein, wir sind natürlich auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen und bin da teils im Büro, aber auch viel draußen.
Okay, und wie lange bist du schon dabei?
25 Jahre sind es jetzt.
Wow, okay. Schon ziemlich lange Zeit. Wie lange gibt es denn den Verein eigentlich überhaupt schon?
Ja, wir wurden 1909 schon gegründet, sind schon weit über 100 Jahre alt. Das hat angefangen mit der Vogelschutzkommission in Bayern. Leute, die sich um Vogelarten gekümmert haben, haben sich zusammengefunden und ist dann irgendwann in den Landesbund für Vogelschutz übergegangen. Wir waren dann teilweise auch mal fast ein bisschen wie eine staatliche Institution, hatten auch so eine Nähe zu der Regierung, aber haben uns dann abgelöst und sind ein gemeinnütziger Verein. Und unsere Zentrale ist in Hilpoltstein. Wir haben ungefähr 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das geht vom Shop bis hin zur Geschäftsleitung. Wir sind über ganz Bayern verteilt in Kreisgruppen, die in den Landkreisen tätig sind und haben in jedem Bezirk eine Bezirksgeschäftsstelle, also relativ viel Personal in der Fläche. In Bayern heißt man LBV, in Deutschland würde man NABU zu uns sagen. Mhm. Also es ist ja eine bayerische Eigenheit, dass in Bayern alles anders heißt.
Das stimmt, ja. Also kann man eigentlich sagen, so die Anfänge waren wahrscheinlich erstmal wirklich aus einer kleinen Gruppe, die sich einfach zusammengetan hat und dann ist es immer größer geworden und immer mehr gewachsen und professionalisiert worden, oder?
Ja, also wir hatten auch in den 60er Jahren so ungefähr 5000 Mitglieder. Jetzt sind wir bei 110.000 Mitgliedern und Förderern.
Oh wow, okay.
Man hat sich relativ viel natürlich mit diesen klassischen Vogelthemen beschäftigt. Vogelpflege, wie ziehe ich einen Vogel auf, wenn ich einen kranken Vogel gefunden habe? Wie baue ich den Nestkasten, damit Eulen oder Stare bei uns im Garten brüten können? Also das waren so die klassischen Themen und das hat sich natürlich aufgeweitet. Viel auch mit eben Flächenschutz, mit Konzepten erarbeiten, aber auch der Natur eine Stimme geben. Also wir sind auch ein bisschen politisch aktiv und versuchen natürlich, die Naturschutzthemen auch dann hochzuhalten, weil in so einer industriellen Gesellschaft ist natürlich auch Druck auf die Fläche und auch auf die Naturflächen. Mhm. Von dem her schauen wir, dass wir da ein bisschen was erreichen.
Ja, lass uns da mal ganz kurz noch ein bisschen einsteigen. Was sind denn aktuell so ganz konkrete Projekte? Gibt es da irgendwas, was gerade irgendwie raussticht oder was euch gerade am meisten beschäftigt?
Also am meisten beschäftigt uns gerade der Bartgeier, also das ist eigentlich unser aktuellstes Alpenprojekt. Da versuchen wir quasi eine Lücke zu schließen zwischen Ost und West. Durch die Auswilderung in Berchtesgaden sind es schon 8 Vögel, die ausgewildert werden und jedes Jahr 2. Und die brauchen halt relativ lang, bis sie geschlechtsreif werden, bis sie dann endlich ein eigenes Brutpaar bilden. Und dieser Lückenschluss, der geht so langsam voran. Wir kümmern uns schon seit Jahrzehnten um Steinadler, Uhu, Wanderfalke, also die klassischen Arten, die an Felsen brüten, haben bei denen auch sehr gute Erfolge. Steinadler finden immer mehr Reviere, dem Uhu geht's immer besser. Der hat eigentlich in den 60er Jahren ein großes Problem gehabt, dass er mit DDT und mit Nachstellungen eigentlich nur noch im Alpenraum überlebt hat. Und der verbreitet sich jetzt wieder ins Vorland, ist wieder im ganzen Vorland zu finden. Also eine tolle Erfolgsstory und ähnliches beim Wanderfalken, da hat man früher einfach ausgehorstet, Jungvögel für die Arabischen Emirate vielleicht ausgehorstet und da verkauft. Und DDT war jetzt beim Wanderfalken auch ein großes Problem in den 60ern und dem geht's auch wieder deutlich besser. Also das sind gute Nachrichten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch große Probleme, vor allen Dingen mit den Wiesenbrütern. Unsere Wiesenbrüter, Feldvögel, die brechen total weg. Also da haben wir ganz viele Anstrengungen vor uns, was zu tun.
Was ist da so der Hauptgrund, dass das passiert?
Ja, es ist multifaktoriell. Also wir haben natürlich zum einen Flächen, die sich verändern mit der Zeit, also Flächen, die intensiver genutzt werden für Landwirtschaft, für andere Dinge, die zugebaut werden. Und einfach dieser Flächenschwund ist ein Problem. Und auf der anderen Seite auch auf dem Zugweg, viele Vögel werden noch auf dem Zugweg gefangen. Die Wiesenbrüter sind in der Regel Zugvögel, die nach Afrika ziehen. Da verlieren wir einige. Und auch in den Überwinterungsgebieten werden die Bedingungen immer schlechter, weil natürlich, man kann es den Leuten ja nicht verdenken, die wollen in Afrika auch einen Wohlstand erreichen und fangen da auch an, intensiver zu wirtschaften. Sodass man einfach in Afrika dann auch bloß noch in den Schutzgebieten gute Bedingungen für die Zugvögel hat und das wirkt sich dann irgendwann mal aus auf den ganzen Bestand.
Mhm. Ja, macht Sinn. Was ich persönlich bei euch immer ganz cool finde, ist die Webcams auf eurer Seite. Ich muss ja auch mal dran denken, meine Mom, die ist Grundschullehrerin und die schaut tatsächlich mit ihrer Klasse einfach immer wieder mal in diese Webcams rein, weil es dann für die Kids voll das Highlight ist, wenn sie da dann die Vögel auch beobachten können. Und das ist ja auch irgendwie so ein Projekt, was, glaube ich, vor allem für Aufklärung sorgt, oder?
Ja, klar, man möchte ja auch den Leuten natürlich die Vögel vermitteln, damit man sie gewinnt, sie zu schützen. Ganz klar, ist ein bisschen so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite, man kann nicht alles herzeigen, man möchte aber was zeigen und da ist die Webcam sicher ein gutes Medium, wenn in einem Kirchturm Wanderfalke brütet, dass man das den Leuten vermittelt. Und es ist ja auch toll. Ich meine, nicht umsonst gibt es ganz viele Tiersendungen im Fernsehen, die die Leute anschauen. Ja. Also es interessiert schon.
Ja, absolut. Du, jetzt sag mal, jetzt hast du so ein bisschen Einblick gegeben in all das, was ihr macht, in die Projekte. Das ist wahrscheinlich auch genau das, wo die finanziellen Mittel dann reinfließen. Also wenn es jetzt am Ende bei der Spendenaktion dazu kommt, dass ihr die Gewinnerorganisation seid und ihr bekommt quasi die Spende, dann wird das wahrscheinlich genau dafür auch eingesetzt, oder? Also überhaupt den Verein am Leben zu halten und die Projekte umzusetzen. Magst du da mal noch einen kurzen Einblick geben, warum ihr da wirklich auch auf finanzielle Mittel angewiesen seid?
Ja, also zum einen haben wir natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Projekten beschäftigt sind. Wir versuchen natürlich, jedes Projekt so kostenneutral wie möglich zu gestalten. Es ist so, wir kriegen für viele Projekte Förderungen, aber es bleibt in der Regel ein Eigenanteil, den der Verein stemmen muss. Aber die Gelder, die wir jetzt über eure Spende, wenn wir sie bekommen, verwenden würden, würden wir für Material, für Arbeitsmaterialien verwenden. Mhm. Es ist nicht so einfach, in jedes Projekt Geräte reinzuschreiben, weil nicht jedes Projekt die fördert. Und wir brauchen einfach Arbeitsgeräte für diese Flächenpflege. Wir haben, wie gesagt, sehr viele Flächen selber und pflegen die auch noch. Also es ist so, das oberste Ziel ist eigentlich, intakte Natur zu erhalten. Super, wenn die Natur sich selber noch mit Prozessen gestalten kann. Aber wir haben natürlich 95% Kulturlandschaft bei uns. Und da sind viele Flächen aus der Pflege, aus einer extensiven Pflege heraus entstanden. Und diese Pflege fortzuführen, dafür braucht es dann viel Arbeit, viel Ehrenamtliche, viel Arbeitsschweiß auch, und dafür braucht es dann auch Arbeitsgeräte. Und jetzt sind uns da 2-3 Geräte kaputt gegangen. Von dem her würden wir die gerne ersetzen.
Ja, das macht absolut Sinn. Dann würde ich sagen, vielen Dank für den kurzen Überblick, Michael. Wir drücken alle Daumen und es ist wirklich sehr, sehr wichtige Arbeit, die ihr da macht. Deswegen vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank an euch für euer Engagement, dass wir da vielleicht davon profitieren können.
Sehr, sehr gerne. Danke dir. Das war das Gespräch mit Michael vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Weiter geht's mit Marie von Wilderness International. Hallo Marie, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Hallo, schön da sein zu dürfen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Marie, ihr gehört mit Wilderness International ja auch zu unseren Finalisten bei der diesjährigen Reuse-Spendenaktion. Magst du dich unseren Hörenden kurz mal vorstellen, was du bei Wilderness International so alles machst?
Genau. Ja, ich arbeite im Team Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Seit ungefähr 2,5 Jahren bin ich jetzt Teil des Teams und auch sehr dafür verantwortlich gewesen, das Wissenschaftsteam erstmal mit aufzubauen, unsere Methoden mit aufzubauen, zu gucken, welche Daten erheben wir in den Schutzgebieten, wie erheben wir diese. Und jetzt auch, seitdem das Team ganz schön gewachsen ist, gehe ich viel mehr in den Bereich auch der Kommunikation mit rein.
Ja, sehr cool. Und du hast vorhin in unserem ganz kurzen Vorgespräch auch schon gesagt, du warst auch schon vor Ort in den Schutzzonen, die ihr betreut sozusagen. Magst du uns kurz mal einen Überblick geben, was macht eigentlich Wilderness International generell? Also was ist eure Mission? Wenn jetzt jemand von euch noch gar nichts gehört hat, wie würdest du es einfach erklären?
Also Wilderness International ist eine Naturschutzorganisation, die sich darauf fokussiert hat, die ganz alten Wälder auf der Welt, die es noch gibt, zu schützen, vor allem mit dem Fokus auf die Flächen, die extrem kohlenstoffreich sind, extrem biodivers sind, aber bisher noch nicht durch andere staatliche Initiativen oder Naturschutzprojekte geschützt werden. Und da gehen wir vor allem mit dem Fokus auf Peru und auf Kanada, suchen wir Flächen, die noch, also Privatflächen, zur Verfügung stehen für den Kauf, evaluieren diese, inwiefern macht es Sinn, diese zu kaufen, inwiefern sind diese auch bedroht, inwiefern fügt sich das ein in bestehende Naturschutzkonzepte, und wenn die sich für den Kauf eignen, dann überführen wir die sozusagen in die Stiftung. Wir sind nämlich nicht nur eine Naturschutzstiftung aus Deutschland heraus, sondern wir haben in dem jeweiligen Land, wo wir agieren, also in Peru und in Kanada, jeweils eine Schwesternstiftung. Und alle diese 3 Schwesternstiftungen werden dann Grundbucheigner dieses Landstücks, sodass es nicht mehr veräußert werden kann. Es kann nicht mehr abgeholzt werden. Das steht ganz fest in den Statuten aller 3 Stiftungen und ist somit für die Ewigkeit geschützt. Und das, all das, nachdem dieser Prozess abgelaufen ist, der Landkauf, dann suchen wir Spenden, um den Kauf und auch die biologische Arbeit vor Ort, das Monitoring und den langfristigen Schutz zu refinanzieren. Und da sagen wir, 1 Euro schützt ganz konkret 1 Quadratmeter.
Ja, okay.
Und das ist so unsere Kernessenz, wie wir Land schützen.
Ja, sehr cool. Also wenn jetzt quasi in unserem Reuse-Spendentopf am Ende bis zu 10.000 Euro drin sind, dann könnten wir damit quasi 10.000 Quadratmeter schützen.
Genau, ganz konkret. Und wir wissen dann auch wirklich, in welche 10.000 Quadratmeter das Geld geflossen ist. Und man bekommt am Ende auch eine Urkunde oder so ein Zertifikat, auf dem steht dann die Geokoordinate. Und dann könnt ihr sozusagen als Bergzeit-Team und als Community ganz genau sehen, welche Quadratmeter ihr geschützt habt.
Ja, okay. Ja, sehr, sehr cool. Und sag mal, deine Arbeit jetzt als Wissenschaftlerin geht dann schon auch prima darum, wenn das Ganze in die Stiftung überführt wurde, dann eben das Ganze aufrechtzuerhalten, zu schützen und vielleicht auch einfach noch andere wissenschaftliche Erkenntnisse rauszuziehen, oder?
Genau, also unsere Arbeit fängt schon bei der Auswahl der neuen Schutzgebiete an. Also
Okay.
wir machen ja Rapid Assessments der Flächen, indem wir gucken, wie ist die Integrität der Flächen. Also ist es Urwald, der aktuelle Fokus ist ja sehr auf Urwäldern. Gab es da vielleicht schon irgendwie Spuren menschlichen Einflusses? Wie ist der Zustand der Biodiversität, die Intaktheit und auch die Bedrohungslage? Weil auch das braucht einen sehr holistischen Blick erstmal zu verstehen. Muss das überhaupt von uns geschützt werden? Und da haben wir so ein Schema, nachdem wir das untersuchen und dann auch mit den Drohnen befliegen, indem wir ganz klar diese Georeferenzierung überhaupt ermöglichen. Das braucht ja ganz hoch aufgelöste Bilder. All das ist schon der Anfang der wissenschaftlichen Arbeit. Und dann haben wir ein BiologInnen-Team vor Ort, die dann sowohl bei den Bäumen und all dieser Vegetation gucken, wie viel Biomasse haben wir überhaupt hier vor Ort, wie sieht es unter dem Artenreichtum bei den Bäumen aus, aber auch ganz genau in die Tierarten reingehen, zu gucken, welche Amphibien, Reptilien leben hier, welche Vogelarten sind hier vor Ort und das dann auch über ein Langzeitmonitoring zu tracken. Wie verändert sich da auch die Biodiversität? Also einerseits natürlich zu sehen, wie funktioniert unsere Schutzarbeit? Muss sie vielleicht angepasst werden? Gibt es Bereiche, wo wir uns auch noch mehr darauf fokussieren müssen? Aber auch den SpenderInnen ganz transparent zu zeigen, was passiert eigentlich mit eurem investierten Euro? Mhm. Und auch die Verbindung herzustellen. Guckt mal, darum ist es so wichtig, das zu schützen. Und guckt mal, das macht auch Spaß und das kommt dabei raus.
Ja, macht Sinn. Da sieht man irgendwie erstmal, wie vielfältig dann die Arbeit doch irgendwo ist, wenn man da tiefer eintaucht. Mhm. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in die Anfänge, wie hat das eigentlich alles begonnen? Also woher kommt die Organisation eigentlich?
Gegründet wurde sie lange, lange vor meiner Zeit, als ich bei Wilderness International angefangen habe. Die Stiftung gibt es seit 2008. Davor gab es aber schon ganz viel auch Eigeninitiative in Form eines EVs. Und es gab einfach eine inspirierte Gruppe an Menschen, die gesagt haben, wir wollen uns für den Schutz dieser alten Wälder einsetzen, wenn es sonst keiner tut. Und eine für mich sehr inspirierende Person, die dahinter steht, ist Kai Andersch, unser Waldmeister und auch CEO. Er war früher als Austauschschüler mal in Kanada und hat diese gigantischen Bäume da gesehen. Also viele kennen vielleicht so aus Kalifornien diese riesigen 60, 70 Meter hohen Bäume, die Redwoods. Und in Kanada gibt es auch noch diese Bäume und die sind halt per Gesetz nicht geschützt. Diese alten Wälder, da gibt es eine riesige Forstlobby, die vor allem in diesen alten Old-Growth-Wäldern Clear-Cuts machen. Also die werden komplett kahlgeschlagen, durch die Forstlobby sehr angereizt, weil da wirklich sehr hohe Profite von diesen Ländern generiert werden. Und da hat er gesagt, also wir müssen da gemeinsam uns dagegen stellen und diese Wälder schützen, weil wenn die einmal kahlgeschlagen sind, natürlich können da neue Plantagen angebaut werden, aber die Biodiversität, die Artenvielfalt und vor allem auch diese Weisheit und dieser kulturelle Wert dieser alten Wälder, der ist mit einmal weg, wenn das kahlgeschlagen ist. Ja. Und darum hat er eigentlich seine Freunde und alle, die er kannte, inspiriert zusammengetan und aus einem Team aus 30 Leuten wurde dann diese Stiftung gegründet. Also es gibt 30 Stiftungsgründer und seit 2008 gibt es halt diese Form der Stiftung auch ganz bewusst in einem NGO-Format, dass es halt nicht for profit ist, damit auch keine Gewinne gemacht werden können. Es soll sich keiner daran bereichern, sondern es soll wirklich der Allgemeinheit dienen. Und auch dadurch wurde dieses Konstrukt geschafft, diese Wälder für immer zu schützen und nicht nur für 20, 30 Jahre, wie es sonst andere Naturschutzprojekte ganz oft natürlich hinkriegen. Und dieses Konzept war auch das, was mich dann zu Wilderness geholt hat und überzeugt hat und gesagt hat, okay, das ist für mich eine sehr runde Sache, das macht wirklich Sinn so.
Ja, glaube ich dir sofort. Und ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt auch genannt. Klar könnte man jetzt meinen, naja, wenn man hier so einen Clear-Cut macht, dann pflanzt man halt einfach was Neues an und gut ist. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele wahrscheinlich sogar Jahrzehnte das dauert, bis sowas einigermaßen mal wieder auf einem Stand ist, dann glaube ich, verschiebt sich da so ein bisschen der zeitliche Horizont, ne?
Ja, und ich hatte ja wirklich das Privileg, auch vor Ort zu sein und zu sehen, wie erhaben die Schönheit der Natur da vor Ort ist und wie wundervoll das ist. Also jeder von uns kennt ja die deutschen Wälder, wie die aussehen. Und wenn man erstmal in diesen Urwäldern steht, erkennt man erstmal den Unterschied und sieht, okay, natürlich ist es für uns entspannt, in einem deutschen Wald zu stehen, aber diese Demut, die man da vor Ort spürt, das ist, also es tut richtig im Herzen weh zu wissen, dass wenn wir das nicht schützen würden, dass das abgeholzt worden wäre, weil das ist auch so ein kultureller Wert. Also auch diese Wälder wurden ja seit vielen, vielen Jahren kulturell genutzt durch Indigene vor Ort und so. Und all das würde ja verloren gehen, wenn so ein 600 Jahre alter Baum mit einmal abgeholzt wird. Und theoretisch könnte er ja noch mal doppelt so alt werden.
Absolut, ja. Jetzt hast du ja hier und da schon Einblick in eure Arbeit gegeben. Gibt es gerade aber irgendwelche ganz aktuellen, ich nenne es jetzt mal Leuchtturmprojekte oder irgendwas, wo ihr gerade mit vollem Fokus dran seid, vielleicht auch neue Gebiete oder sowas? Magst du uns da nochmal einen Einblick geben?
Also ein Projekt, was wir gerade in der Forschung vorangetrieben haben, was mich ganz sehr begeistert hat dieses Jahr, ist das Thema der Moorforschung, weil wir schützen neben den Wäldern in Kanada auch Hochmoore. Und ich stand vor einem Jahr selber in diesem Moor und habe dann mal das Team gefragt, was wissen wir eigentlich über dieses Moor? Moor ist ein super relevantes und extrem unterschätztes Thema, weil es sieht erstmal gar nicht so total spannend und attraktiv aus, sondern man sieht, okay, hier ist so eine ganz sanfte, wabbelige Fläche, auf der man steht und wo man so einsinkt und es fühlt sich eigentlich an wie so ein Kissen, über das man die ganze Zeit läuft. Und habe dann mich an das Greifswald-Moor-Zentrum gewendet und die haben gesagt, Marie, das ist nicht, weil du irgendwie falsch recherchiert hast, sondern man weiß wirklich nichts über diese Moore. Das ist ein blinder Fleck auf der Landkarte und wir sind total interessiert, auch mehr darüber zu erfahren. Und dann waren wir gemeinsam in Kanada und haben erstmal die Tiefgründigkeit der Moore untersucht. Und auch die Forschenden des Greifswald-Moor-Zentrums waren total begeistert zu sehen, dass diese Flächen sehr große Kohlenstoffspeicher sind, viel größer, als man eigentlich gedacht hat und tendenziell sogar noch mehr als eigentlich oberirdisch in diesen riesigen Urwaldbäumen gespeichert ist. Das war was, was mich total begeistert hat und auch das Forscherherz so aufgegangen ist. Und vielleicht auch als Ausblick ins nächste Jahr, da haben wir auch ganz viele coole neue Projekte geplant, neue Schutzgebiete, auch in Kanada und Peru, vor allem in Peru eine riesige, wunderschöne, ganz unberührte Fläche. Und da hatten wir auch die erste Forschungsexpedition schon dahin, um so ein Baseline-Inventar zu erstellen, zu gucken, wie ist hier eigentlich der Ursprungszustand noch, und haben da Kamerafallenbilder von ganz besonderen Affenarten bekommen und so. Also wirklich tolle Gebiete und da ist auch ganz viel schon geplant an Creator-Formaten. Ja, da will ich aber noch nicht zu viel verraten.
Ja, man merkt auch, mit wie viel Begeisterung du davon erzählst, und das ist echt schön. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wir haben jetzt vorhin schon gehört, klar, mit jedem Euro kann man einen Quadratmeter schützen. Ich schätze mal, ihr braucht aber finanzielle Mittel auch durchaus nochmal für andere Themen, weil so eine Organisation muss sich ja trotzdem auch irgendwie tragen. Vielleicht erzählst du da nochmal in der Kurzform was dazu, wofür die finanziellen Mittel bei euch auch noch eingesetzt werden, unabhängig von der reinen Spende.
Genau, also dadurch, dass wir auch unsere Finanzen ganz gut tracken, wissen wir, wohin jeder Anteil dieses Euros geht. Also natürlich geht ein Großteil in den Landkauf selber. Ich kann jetzt genau sagen, also 38 Cent des Euros gehen in den Landkauf und den Kaufprozess selbst. Und ein sehr großer Teil geht auch in den Teil Forschung, Umweltbildung, Umweltkommunikation. Also wir machen ja auch Bildungsprojekte vor Ort in Peru und in Kanada oder auch hier in Deutschland. Da laufen so 20% rein. Und auch in die Beforschung dieser Flächen und den langfristigen Schutz auch nochmal so, ja, zwischen 20, 30% oder 20 Cent. Also wir versuchen natürlich neben dem Landkauf das Thema so holistisch wie möglich anzugehen. Und all diese Gelder des Euros gehen da auch mit rein, dass diese Flächen wirklich durch Agroforstprojekte, die in unseren, also um unsere Schutzgebiete drumherum passieren oder Umweltbildungsprojekte vor Ort, dass diese Flächen nicht nur für jetzt geschützt sind, sondern wirklich auf lange Sicht hin und auch der Anreiz, der Abholzungsdruck sozusagen ganzheitlich abnimmt.
Ja, ich finde es richtig gut, dass das bei euch tatsächlich so transparent aufgeschlüsselt ist, weil dann kann man das auch einfach als Spender, Spenderin in dem Fall sehr, sehr konkret nachvollziehen.
Genau.
Und man, glaube ich, hat auch einfach nochmal ein anderes Gefühl dabei.
Ja, also auch wir haben natürlich Verwaltungskosten, Personalkosten, auch für uns in Deutschland, aber dadurch, dass wir eine noch relativ kleine und wachsende und agile Organisation sind, sind bei uns einfach diese Kosten noch verhältnismäßig gering im Vergleich zu anderen größeren Organisationen, die viel mehr auch an Werbebudgets oder an CEO-Gehältern raushauen. Und das ist uns auch super, super wichtig, diese Kosten so gering wie möglich zu halten. Also aktuell liegen wir da bei 5% Verwaltungskosten. Das ist auch so ein Punkt, wo wir sehr stolz drauf sind, dass wirklich der Großteil unserer Gelder direkt in das Projekt fließt.
Ja, zu Recht. Marie, dann sage ich vielen, vielen Dank für den kurzen, aber trotzdem sehr, sehr spannenden Einblick und alle Daumen sind gedrückt für dann ja die finale Abstimmung.
Ja, danke dir.
So, und zum Schluss hört ihr noch das Gespräch mit Mats von Protect Our Winters Germany. Servus Mats, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Hi, Jan, danke dir.
Mats, Power ist ja hier bei uns jetzt keine komplett unbekannte Organisation. Wir haben über verschiedenste Kanäle schon mal über euch gesprochen. Trotzdem wollen wir natürlich auch euch die Möglichkeit geben, hier eine Vorstellungsrunde zu machen. Und bevor wir damit durchstarten und mehr über Power reden, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du bei Power alles so machst?
Ja, gern. Danke, dass wir ja dabei sein können, dass wir uns irgendwie nochmal vorstellen können, nochmal so eine ein bisschen andere Seite vielleicht auch noch zeigen können. Ja, aber zu mir erstmal, genau, ich bin Mats, bin bei Protect Our Winters Germany jetzt schon 3, 3,5 Jahre oder so.
Ja, okay, schon
Genau.
einiges.
Ja, schon eine ganze Weile, habe mal als Volunteer angefangen, als die Organisation noch klein und auf ehrenamtlicher Basis war. Und es hat sich dann irgendwie so mit der Zeit entwickelt. Genau, im Studium damals angefangen und mittlerweile nennt sich ja meine Tätigkeit bei uns General Coordinator. Das ist irgendwie so Allrounder. Ich bin irgendwie in allen Themen drin, mit allen verknüpft bei uns in der Organisation, habe immer so diesen Überblick und mache das mittlerweile hauptamtlich. Oh, freue mich da total drauf. Ist eine ganz besondere Tätigkeit und irgendwie so organisch entstanden. Deswegen ist da super viel Drive dabei. Ja, wie ist es zu entstanden eigentlich? Also ich bin überzeugter, imperfekter Advokat, wenn man das vielleicht so sagen kann. Kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf. Also ich finde diese Idee einfach bei uns total gut, dass da nachher auf jeden Fall noch mal ein bisschen drüber sprechen, sich für Umweltschutzthemen einzusetzen, aus dieser Sportrichtung heraus, weil das gibt es bisher kaum. Ich bin passionierter Outdoor-Sportler, kann mich aber nicht entscheiden, für was.
Geht mir auch so.
Ja, wir haben eben schon gesprochen, ich komm aus dem Norden oder wohne nach wie vor im Norden. Das heißt, Nummer eins ist bei mir auf jeden Fall immer noch Wassersport und Surfen. Aber Wintersport oder Bergsport kommt relativ schnell danach. Und die Kombi daraus, diese Leidenschaft einzusetzen, die ist bei mir total drin für einen guten Impact, für ja, Umweltschutzthemen. Das hat mich total angezogen. Und dann, genau, passte das voll gut mit meinem Studium damals zusammen. Ich habe mich mit Transformationsstudien beschäftigt, so heißt das. Und es geht darum, gesellschaftlichen Wandel, sozial-ökologisch. Und die zwei Sachen, Sport und das, kommen bei Power einfach perfekt zusammen.
Ja,
Deswegen
cool.
habe ich mich da relativ schnell gesehen.
Klingt so, als wärst du tatsächlich die perfekte Person für die Rolle auch, die du bei Power besetzt.
Das sagst du, ja.
Jetzt lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich glaube, der Name verrät schon viel, Protect Our Winters. Aber wie würdest du es grob zusammenfassen? Wofür steht Power? Was ist eure Mission? Was macht ihr da eigentlich?
Ja, also ganz, ganz kurz zusammengefasst, so in ein, zwei Sätzen ist im Prinzip, dass wir die Klimaschutzorganisation der Outdoor-Sport-Community sind. Also wir wollen die alle Leute zusammenbringen, die gesamte Outdoor-Sport-Community, sei es Athleten, Athletinnen, Hobbysportlerinnen und Sportler, Brands, Tourismus, Wirtschaft, alle, die dazu gehören, um gemeinsam die Stimme für Klimaschutz zu erheben. Weil also diese ganzen vielen kleinen Stimmen, die sind super wichtig, aber wenn wir die zusammenbringen, dann haben wir eine richtig große Power. Und das wollen wir bei Protect Our Winters tun. Mit der Vision, dass sich die gesamte Outdoor-Sport-Community für sozial-ökologischen Wandel und vor allem in den Strukturen, also systemischen Wandel, einsetzt.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt überall kleinere Initiativen, aber um es wahrscheinlich wirklich so an der Wurzel anzupacken und nachhaltig was zu verändern, braucht es wahrscheinlich echt diesen systemischen Wandel, oder? Dass man echt sagt, in diesen Strukturen passiert was und das funktioniert dann wahrscheinlich auch nur gemeinsam in einem Kollektiv. Bei dem Namen, ich bin da, glaube ich, in irgendeinem Artikel mal drüber gestolpert oder auch in irgendeinem Interview, da wurde die mal gefragt, Protect Our Winters, was macht ihr im Sommer?
Ja, guter Punkt. Voll. Das ist vielleicht, da kommen wir so ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte von Pauli, kann ich ja, da mal einstreuen, weil das passt dann gut. Der Name ist entstanden, weil die Organisation von Jeremy Jones, ehemaliger Profi-Snowboarder, gegründet wurde in den USA. Das heißt, Wintersport war der Ursprung. Und Wintersport ist nach wie vor ganz stark in unserer DNA, weil es einfach das perfekte Bild ist. Also Winter und globale Temperaturerwärmung, das steht in einem konträren Verhältnis. Das kann man sich relativ einfach vorstellen. Und wir merken vor allem an den Wintern, wie Klimafolgen bereits ganz starke Auswirkungen hier bei uns vor der Haustür haben. Das heißt, der Winter ist nach wie vor ein sehr, sehr plakatives Beispiel, gutes Narrativ. Kürzere Saisons, schmelzende Gletscher etc. Aber was machen wir im Sommer? Das war deine Frage genau. Mittlerweile haben wir einfach gemerkt, dass viele andere Communities, also Outdoor-Sport-Communities generell, genauso diese Stimme suchen oder eine Community suchen, um sich für Klimaschutz zu engagieren. Und das hat sich dann über die Zeit entwickelt, dass wir einfach unter dem Namen geblieben sind. Die Marke, wenn man es auch so sagen kann, POW, Protect Our Winters, war einfach schon sehr da, sehr stark da. Und so sind dann andere Communities trotzdem mit dazugekommen, weil die genauso das miteinander verbinden können. Heißt Kletter-Community, Bike-Community zum Beispiel oder Trailrunning jetzt kürzlich immer mehr geworden.
Ja, richtig cool. Es wird immer größer.
Ja, voll. Also genau, das erweitert sich.
Du hast jetzt gerade schon die Gründungsgeschichte so ein bisschen angerissen. Also es ist eigentlich in den USA entstanden. Es ist ja aber so, dass es mittlerweile quasi einzelne Länderverbände gibt, richtig? Also du bist jetzt auch Protect Our Winters Germany.
Genau, also in den USA mal entstanden. Und um da mal so ein größeres weltweites Bild zu zeichnen, sind wir in 15 Ländern weltweit aktiv.
Ah, krass, mittlerweile
also
so viele.
Genau, das sind echt einige. Also USA, Kanada, Japan relativ stark und auch Neuseeland und Australien. Das sind alle die 5 außerhalb von Europa. Und die anderen 10 sind alle innerhalb von Europa. Die meisten natürlich irgendwie mit Bergen. Genau, und da sind wir ja irgendwo in einfach in allen Ländern. Skandinavien, überall, UK, Frankreich, natürlich Schweiz, Österreich, Italien und wir auch hier in Deutschland und auch mittlerweile in den Niederlanden zum Beispiel. Da sind auch ganz, ganz viele passionierte Bergsportlerinnen und Bergsportler.
Und gibt's dann aber wahrscheinlich auch irgendwo so crossfunktionale Zusammenarbeit zwischen den Länderverbänden, also dass ihr zum Beispiel was mit, keine Ahnung, POW.at macht?
Ja, genau, also absolut. Wir haben alle diese nationalen Chapter, so sind wir mal entstanden. Das macht auch total Sinn, weil die Länder alle unterschiedlich weit in Sachen Klimaschutz sind und ja auch ganz andere, zum Teil so die politischen Systeme ein bisschen anders funktionieren. Deswegen ist es total wichtig, on the ground sozusagen da zu sein und die nationalen Themen verfolgen zu können. Aber natürlich kennt Klimaschutz und Umweltschutz gar keine Grenzen. Das ist völlig klar, es betrifft uns alle weltweit. Deswegen sind wir sehr, sehr gut miteinander vernetzt. In Europa zum Beispiel unter unserer Dachorganisation Protect Our Winters Europe, wo sich alle Chapter zusammenfinden. Und wo ganz viele Aktionen einfach auf der Ebene stattfinden. Zum Beispiel zu den letzten EU-Wahlen waren wir sehr, sehr aktiv. Da wart ihr auch mit dabei. Haben wir alle probiert zusammenzubringen, was super gut geklappt hat. Das sind so diese ganz großen Themen, die da vor allem stattfinden. Also EU-Politik und so. Aber es gibt auch immer wieder Verbindungen mit den jeweiligen Ländern, dass mal Projekte zusammen stattfinden. Beispielsweise jetzt mit Österreich. Dort ist der so ein Öffi-Tourenführer entstanden. Den haben unsere Freunde dort schon seit ein paar Jahren entwickelt. So eine Buchreihe, mit den Öffis in die Berge zu kommen. Und da gab es jetzt dieses Jahr die erste Version auch für Bayern, die rausgebracht wurde. Also das ist mal so als Beispiel.
Ja, sehr, sehr cool. Einfach nur rein aus Interesse. Das ist ein ganz kurzer Exkurs, aber was würdest du sagen, ist das Land, was am weitesten fortgeschritten ist? Weil du sagst so, unterschiedliche Länder haben ja einen unterschiedlichen Status, was den Klimaschutz angeht, jetzt einfach aus dem Bauch raus.
Wie meinst du, so von der Größe der Chapter oder?
Nee, würdest du sagen, wer macht den besten Job bisher? Also ich würde rein aus dem Bauch raus auf Skandinavien tippen. Aber es ist wahrscheinlich schwer zu sagen, oder? Das je nachdem, wie du es misst.
Ja, voll, das ist super schwer zu sagen. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass unsere Freunde aus der Schweiz einen mega Job machen. Ja, also
okay.
Da mal so als Beispiel.
Okay.
Shoutout to Nicolas und Team, die machen echt einen richtig guten Job. Ja,
ja, cool, spannend. Dann aber zurück zu euch, zu POW Germany. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will mitmachen, was macht ihr denn gerade konkret? Gibt es irgendwie so ein Leuchtturmprojekt, wo ihr sagt, da arbeitet ihr gerade ganz spezifisch dran, da braucht es auch immer wieder Support oder vielleicht auch ein vergangenes Projekt, was gerade abgeschlossen wurde, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was quasi konkret so eine Initiative ist?
Ja, vielleicht nochmal da kurzer Überblick. Das sind so 3 Bereiche, in denen wir sehr, sehr aktiv sind. Also vielleicht auch da nochmal gesagt, wir haben auch eben über Politik schon kurz ein bisschen gesprochen und angerissen. Also wir sind eine Organisation, wir sind politisch auf jeden Fall, aber auf jeden Fall parteiübergreifend. Also ergreifen natürlich keine Partei, weil wir gemeinnützig da unterwegs sind. Das heißt, politisch ist ein ganz großes Themenfeld, wo wir beeinflussen, Gespräche mit PolitikerInnen beispielsweise, und machen da viel Verbändearbeit mit der ZIPRA, mit der Klimaallianz Deutschland. Deutschland. Genau, jetzt gerade diese Woche ist eine Petitionsübergabe aus dem Bündnis Rettet die Berge. Das war im Sommer sehr, sehr präsent, auch in der Presse, da waren wir mit dabei. Ist jetzt am Donnerstag dann Übergabe der Petition, genau, im Bildungsbereich. Also da kann man auf jeden Fall mitwirken, wenn man Lust hat, politisch sich zu engagieren. Im Volunteering, das findet man alles über unsere Website, da kann man sich mit einklinken. Gibt ja viele Verbindungen auch hier zur Bergzeit. Viele Mitarbeitende von hier sind tatsächlich auch bei PAO aktiv. Das ist wie so ein kleines Recruiting Center. Das ist ganz witzig. Wir führen so die Wege zusammen. Genau. Und ansonsten, wer Lust hat, Bildung zu betreiben, in verschiedenster Form, also gerade an Schulen zum Beispiel, da haben wir ein Team. Gibt es ein Programm, was wir europaweit ausgerollt haben, das heißt Hot Planet Cool Athletes. Mhm. Da können Schulen auf uns zukommen und so ein Bildungsprogramm sozusagen buchen. Das ist kostenlos für die Schulen, das stellen wir denen zur Verfügung und da kann man sich einbringen als Volunteer. Und der dritte Bereich, in dem wir sehr aktiv sind, ist einfach dieses Community Building. Also wir verbinden und bewegen die Leute. Heißt, wir gehen auf Events. Bei vielen Film-Events sieht man uns zum Beispiel. Jetzt gerade war die Event-Season, die ist jetzt gerade so am Abklingen, das ist immer am Anfang des Winters, bei Film-Events uns zu vertreten, in Store-Events mit Partnern zusammen, ganz, ganz vielfältig oder auch in den Bergen bei Testivals. Wie auch immer. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und da einfach PAO zu repräsentieren und zu erklären. Genau.
Ja, cool. Ich muss sagen, ich finde diesen Bildungsbereich super spannend, weil ich schon der Meinung bin, dass dieses ganze Klimaschutzthema auch ein extremes Aufklärungsthema ist. Und kurze Eigenwerbung, aber wir hatten vor einigen Wochen auch einen Podcast mit einer Kollegin, der Anna Zürner. Und die hat auch schon mal viel darüber erzählt, dass man vor allem natürlich auch mit Athleten einen ganz anderen Zugang plötzlich zu jüngeren Menschen hat, als jetzt beispielsweise mit vielleicht einem Politiker. Weil da einfach schon mal, ja, vielleicht der Zugang ein anderer ist, man hört nochmal ein bisschen eher zu und dann macht man sich vielleicht auch als jüngerer Mensch eher mal Gedanken über diese Themen, wenn man sie vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Also Props dafür. Lass uns mal noch kurz über dieses imperfekte Advokat sprechen, was du am Anfang reingeworfen hast. Ist ja für manche vielleicht ein bisschen sperriger Begriff. Ich finde ihn aber extrem smart. Magst du ihn kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
Voll. Sehr gut, dass du nochmal mich daran erinnerst. Genau, das sind die drei Bereiche, in denen wir aktiv sind, aber wie sind wir aktiv? Und das macht unsere Arbeit enorm aus. Perfect Advocacy nennen wir das. Das kann man super schwer übersetzen, aber wenn man es einfach mal macht direkt, dann ist es die imperfekte Befürwortung, um da mal anzusetzen. Und es geht eigentlich darum, dass wir als Bergsportlerinnen und Bergsportler, Wintersport, generell in einem Widerspruch die ganze Zeit leben. Also wir sind irgendwie Teil des Problems. Ja. Wintersport, vor allem Wintersport, den nehme ich jetzt mal daher, und Klimaschutz stehen auch in den Medien ganz häufig in so einem konträren Verhältnis. Wir sehen das aber so, dass wir vor allem ganz viele unperfekte Menschen, so sagen wir, brauchen im Klimaschutz, um die Bewegung größer zu machen und weiterzubringen. Also es bringt nichts zu sagen, oh, ich fliege einmal im Jahr oder ich esse ab und zu Fleisch und mich dann aber zurückzuziehen und sagen, ich kann mich jetzt hier nicht für Umweltschutzthemen aussprechen. Das kann man sehr wohl und sollte man auf jeden Fall. Zum Teil kannst du ja auch gar nicht anders, als mit dem Auto zur Arbeitsstätte zum Beispiel zu kommen. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Oder unsere Athleten, Athletinnen sind zum Teil ja abhängig vom Fliegen, weil sie in ihren Wettkämpfen teilnehmen müssen. Und wir propagieren einfach, wir wollen erklären mit diesem Begriff Imperfect Advocacy, dass wir Menschen uns nicht zurückziehen und nicht, ja, sag ich mal, so einen Scham verspüren aufgrund von Sachen, die vielleicht erstmal nicht der perfekte Lebensstil sind, sollten uns an ganz, ganz vielen Stellen für Umweltschutz trotzdem einsetzen, zum Beispiel im Politischen. Da kann man das durchaus machen. Also es schließt sich für uns überhaupt nicht aus. Hat einen sehr, sehr motivierenden Faktor auf jeden Fall auch.
Absolut. Ich glaube, es ist einfach dieser Knackpunkt, dass man sagt, man kommt nicht von der Verbotsschiene und sagt, du musst das und das und das, sondern hey, es ist okay, aber schau doch mal, ob du nicht trotzdem das und das und das machen
kannst. Richtig, jeder kleine Schritt zählt nämlich, weißt du? Also wenn wir ganz viele Leute darüber bekommen und alle einen halben Schritt machen, haben wir viel, viel mehr gewonnen, als wenn keiner irgendeinen Schritt macht. Mhm. Ne? Und da kommen wir auch zu diesem erhobenen Zeigefinger. Das ist so ganz, ganz häufig ein Stilmittel irgendwo in der Kommunikation in den letzten Jahren, ich sag mal in der gesamten Umweltbewegung auch gewesen. Und den möchten wir auf jeden Fall nicht, den probieren wir zu vermeiden. Der begegnet uns natürlich auch, aber diesen erhobenen Zeigefinger, da steckt nicht so viel Wirkung drin, wie wenn wir da ein bisschen imperfekter rangehen an das Ganze.
Ja, absolut. Ja. Mats, vielleicht zum Abschluss, wenn ihr jetzt hier in der finalen Runde euch durchsetzt und wie im letzten Jahr dann den Spendentopf erhalten solltet, wofür werden die finanziellen Mittel bei euch eingesetzt?
Ja, also wir haben da ein ganz konkretes Projekt tatsächlich im Auge, wo wir ganz stark auch Richtung Bergsport und Wintersport gehen wollen. Das nennt sich EcoSlope. Wir haben total Lust, das haben wir so ein bisschen inspiriert auch von unseren Freunden aus Schweden. Wir wollen ein Ranking machen, ein Nachhaltigkeitsranking von Wintersportregionen oder generell Bergsportregionen, Resorts, ne? Skiregionen. Da einfach ein Ranking mal zu machen, um es zu vereinfachen, um uns als Communities ein bisschen leichter zu machen, zu entscheiden, wo kann ich denn hingehen, wo wird viel getan für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz, für Umweltschutz in den Regionen. Genau, das wollen wir gerne für die deutschen mal machen.
Quasi, ich habe jetzt irgendwie vielleicht eine, ich will jetzt keinen konkreten Namen nennen, aber eine Karte, mit der ich in mehreren Skigebieten fahren kann. Und dann wäre der Plan, dass ich irgendwann mal in euer Ranking schaue und sage, hey, pass auf, ich fahre halt lieber in das Skigebiet als in das, weil genau. Die setzen sich für so und so viele Sachen noch mit ein.
Richtig. Zum Beispiel haben die eine gute, also so, ne, so verschiedene Kriterien sollten das dann sein. Es geht mit Sicherheit los im Thema Mobilität, weil das ist der ganz, ganz große Knackpunkt bei uns, was die Emissionen angeht. Also wie ist die Region zum Beispiel angebunden? Aber es geht auch weiter. Wo kommt die Energie her? Vor allem das, was da benötigt wird. Sind es erneuerbare Energien? Thema Kunstschnee, Naturschnee mal ein bisschen beleuchten und so weiter. Ja. Genau, also in die Richtung.
Ja, spannendes Projekt. Dann würde ich sagen, wir könnten zwar über ganz, ganz viele Themen noch viel, viel mehr reden, aber vielen Dank, Mats, für den groben Überblick. Ich glaube auf jeden Fall sehr, sehr coole Initiativen, die ihr da startet und vielen Dank für eure ganze Arbeit.
Ja, herzlichen Dank.
Das war die Sonderfolge mit den Stimmen unserer drei Finalisten bei der Bergzeit Rio Spendenaktion 2025. Ich hoffe, ihr konntet euch nochmal ein genaueres Bild von den jeweiligen Organisationen machen und stimmt jetzt fleißig alle ab. Ach ja, und nicht vergessen, bis Weihnachten spenden wir auch noch für jeden eingesendeten Artikel über Bergzeit Reuse 1 Euro. Also vielleicht müsst ihr eh mal wieder den Keller oder euren Kleiderschrank ausmisten und dann ab damit zu Bergzeit Reuse. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da, um keine Folge mehr zu verpassen. In 2 Wochen, an Neujahr, gibt's dann die dritte und letzte Sonderfolge unserer Podcast-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit bei Bergzeit. Und zwar spreche ich da mit unserem CEO Martin und unserer CSR-Managerin Jule über unseren Sieg beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Bis dahin, passt auf euch auf, schöne Weihnachten, ciao, ciao, euer Jan.